begegnen. Und es heißt in der ersten Zeile dieses Psalmes, Vers 2 von Vers 1 und 2, Psalm 52, dem Chorleiter ein Maskil, wie gesagt, das ist so eine bestimmte Musikart, von David. Als Doeg, der Edomiter, kam und dem Saul berichtete und ihm sagte, David ist in das Haus Ahimelechs gekommen. Nun, uns sagt das jetzt vielleicht nicht so viel. Wir denken, naja, okay, da ist irgendwas vorgefallen. Aber vom Hintergrund her, wenn wir den mal betrachten, dann ist das eine ganz, ganz heikle Situation. Und dann verstehen wir auch, warum David so, ich will mal sagen, so in Rage ist. Ja? David hatte alles verloren. Warum? Weil Saul, König Saul, an Verfolgungswahn litt. David hatte bereits auf seiner Karriereleiter lebenstechnisch, karrieretechnisch alles erreicht. Er war Heerführer, er war reich, er war Teil der Königsfamilie und war von heute auf morgen ein Krimineller auf der Flucht. Völlig unverschuldet. Und diese Flucht brachte ihn bis in die Höhle von Adullam. Da er aber offensichtlich verraten wurde, und das ist unser Thema heute, musste er weiter fliehen und er landete in Moab. Das war eigentlich auch ein Feindesland und suchte dort Schutz, weil er keinen Ausweg mehr fand. Was führte zu dem Verrat? Auf der Flucht vorher, wenn ihr die Geschichte vorher nachschaut, da könnt ihr sehen, im 1. Samuel 21 kam er in seiner Verzweiflung zum Heiligtum, zur Stiftshütte und bat den Priester Ahimelech, um Nahrung. Und der gab ihm die sogenannten Schaubrote. Das waren geheiligte Brote, die eigentlich nicht rausgerückt werden durften. Und er gab ihm noch ein Schwert. Das war das Schwert Goliaths. Und David hatte dem Ahimelech gesagt, du, ich bin hier in geheimer Mission unterwegs, im Auftrag von König Saul. Das war natürlich auch nicht ganz die Wahrheit gewesen, um halt eben auch keinen Verdacht zu erwecken. Zur gleichen Zeit war aber noch einer dort bei der Stiftshütte, das war der Doeg. Und dieser Typ, ein Edomiter wird uns genannt, er war eigentlich auch, hatte eine Position gehabt am Königshof. Und aus diesem Psalm heraus, und tatsächlich sage ich das ganz offen, ich interpretiere das daraus, weil wir lesen gleich in dem Psalm so ein paar Aussagen, können wir davon ausgehen, dass die zwei sich zum einen mit Sicherheit kannten und zum anderen, vermutlich, ist meine Vermutung, hat David sich diesem Doeg anvertraut, hat ihm vielleicht auch was über seinen Fluchtweg berichtet, wo er hingeht. Doeg hat die Situation ausgenutzt, ja, er hat wahrscheinlich schon so gemacht, hey, du bist ja mein guter Freund, wir sind uns ja einig und so weiter. Und er ging zurück an den Hof von Saul und verrät ihn. Saul ist so aufgebracht von dieser Situation, dass er den Priester Ahimelech herbestellt mit seinen ganzen Co-Priestern, also einen ganzen Haufen Leuten, die hatten nicht nur einen Co-Pastor, sondern es wird uns berichtet von 85 Mann, die das leinerne Ephod trugen und er wollte sie umbringen lassen. Er befiehlt seinen Leibwächter, mach sie nieder. Ja? Aber die Leibwächter, die normal alles tun, was der König sagt, sagen, nein, wir machen das nicht. Ey, das sind Gesalbte des Herrn. Wir legen die Hand nicht an ihn. Und da heißt es im 1. Samuel Kapitel 22, Vers 18, da sprach der König zu Doeg, tritt du heran und mach die Priester nieder. Und Doeg, der Edomiter, trat heran, er machte die Priester nieder und tötete an diesem Tag 85 Mann, die das leinerne Ephod trugen, also das Priestergewand. Unter diesem Eindruck, Wut, Zorn oder was auch immer, schreibt David diesen Psalm. Also das war richtig krass. Ein Massenmörder, ein Betrüger. Und so beginnt er den Psalm und den hören wir uns jetzt mal an. Aus der Hörbibel, ja, muss ich ja sagen, als Werbezweck, damit wir die veröffentlichen dürfen. Einige haben sich die auch schon zugelegt. Ich frage mal, ob wir Prozente bekommen. Und hört euch diesen Psalm mal an.
Was rühmst du dich der Bosheit, du Tyrann, da doch Gottes Güte noch täglich währt? Deine Zunge trachtet nach Schaden wie ein scharfes Schermesser, du Betrüger. Du liebst das Böse mehr als das Gute und redest lieber Falsches als Rechtes. Du redest gern alles, was zum Verderben dient, mit falscher Zunge. Darum wird dich auch Gott für immer zerstören, dich zerschlagen und aus deinem Zelte reißen und aus dem Lande der Lebendigen ausrotten. Die Gerechten werden es sehen und sich fürchten und werden seiner lachen.
Siehe, das ist der Mann, der nicht auf Gott sein Vertrauen setzte, sondern verließ sich auf seinen großen Reichtum und war mächtig, Schaden zu tun.
Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Ich will dir danken ewiglich, denn du hast es getan. Ich will harren auf deinen Namen vor deinen Heiligen, denn du bist gütig.
Ihr merkt vielleicht, dieser ganze Psalm ist eigentlich
kein... Was rühmst du dich der Bosheit, Hoppla. Du Tyrann, da doch Gottes Reicht. Güte noch...
Oder wollen wir nochmal hören? Dieser ganze Psalm, oder fast der ganze Psalm, 90% ist nicht an Gott gerichtet, sondern an Doeg. Der wird ab sofort auch Doeg heißen. Ich finde es besser irgendwie, es passt besser zu Doeg. Es hört sich irgendwie schlimmer an. Also, fast dieser ganze Psalm ist an Doeg gerichtet, seinem Feind. Und interessant heißt es hier, was rühmst du dich der Bosheit, du Gewaltiger? Und plötzlich kommt ein Einschub, die Gnade oder die Güte Gottes währt den ganzen Tag. Ich habe mich dann gefragt, Mensch Gott, warum kommt dieser Satz jetzt rein? Spurgeon sagt dazu Folgendes. Was für ein herrlicher Gegensatz. Die Glut des Hasses des Tyrannen kann den ewig fließenden Strom der göttlichen Gnade nicht austrocknen. Ich finde das so stark, dass David am Anfang, wo er mal so richtig loslegt und wir haben den Eindruck, er ist voller Hass, voller Abneigung. Nein, während er sich da gegen seinen Feind richtet, ist ihm völlig bewusst, da ist Gott drin. Und das werden wir gleich sehen. Das ist nämlich Teil des Lebensmusters, was David hat. Es heißt im Vers 4 weiter, Verderben plant deine Zunge, wie ein geschliffenes Schermesser, du Lügner. Du hast das Böse mehr geliebt als das Gute, die Lüge mehr als gerechtes Reden. Du hast alle Worte des Verderbens geliebt, du betrügerische Zunge. Und das sind die Verse, von denen ich ausgehe, die haben ja eine Bedeutung. Warum wählt David diese Worte? Warum redet er von Betrug? Warum redet er von geplanten Verderben? Nun, da glaube ich, Doeg hat es ganz bewusst geplant, dieses Verderben. Dazu brauchte er nur den Mund zu öffnen. Er musste gar nicht viel machen. Er brauchte bei David nur zu sagen, ich weiß, er hält sich da auf. Und schon ging der Ketteneffekt los. Und dass sein Mund wie ein geschliffenes Schermesser war, das war im übertragenen Sinne und auch wörtlich. Durch dieses Öffnen seines Mundes mussten 85 Menschen ihr Leben lassen. Also richtig krass. Und wie gesagt, ich vermute, dass aufgrund dieser Aussagen wie Lüge, Böses geliebt, betrügerische Zunge, dass er Davids Vertrauen bewusst missbraucht hat. Und ihn ans Messer zu liefern. Ich meine, der ein oder andere hat es von euch, ich würde mal sagen, jeder hat das schon erlebt, was das bedeutet, wenn dich ein Mensch so richtig hintergeht und ans Messer liefert. Wenn du merkst, wow, das ist eine Person, vielleicht eine Person, der du vertraut hast, vielleicht bedingungslos vertraut hast. Und du stehst plötzlich alleine da. Du fühlst dich betrogen. Du hast den Eindruck, du stehst etwas Bösem gegenüber. Verleumdung, Verrat, Lüge, Böses. Und sowas kann einen dermaßen runterziehen. Das kann wie so eine Spirale sein, die einen so richtig runter in eine Depression, in einen Untergang führt. Und das kann einfach auch schon, wie David das beschreibt, nur mit Worten sein. Worten können manchmal mehr Schaden anrichten wie Taten. Aber David setzt dieser Tatsache etwas gegenüber. Wir lesen nämlich dann weiter in Vers 7. Gott wird dich auch zerstören, für immer. Er wird dich niederschlagen und herausreißen aus dem Zelt und entwurzeln aus dem Land der Lebendigen. Und sehen werden es die Gerechten und sich fürchten und sie werden über ihn lachen. Also wer sie, in dem Fall David selbst. Siehe, der Mann machte nicht Gott zu seinem Schutz, sondern vertraute auf die Größe seines Reichtums. Durch sein Schadentun war er stark. Also er zitiert hier, was Leute eines Tages über ihn sagen würden, über diejenigen, die so handeln. Ja? Und da sehen wir hier die Formel Davids. Und ich erinnere euch an Psalm 59. Erinnert euch vielleicht, das war der zweite Psalm, den wir angeschaut haben, Psalm 59, wer sich Notizen macht, kann das nochmal aufschreiben. Da hieß es im Vers 2, befreie mich von meinen Feinden, mein Gott. Erinnert ihr euch? Befreie mich von meinen Feinden, mein Gott. Also David, für ihn waren immer drei Dinge maßgebend. In diesem einen Satz sind drei sozusagen Positionen oder Parteien drin. Für David, er beschreibt es hier, gewaltig, Betrug, Lüge, Verderber. Das waren seine Feinde, in dem Fall war es Dirk. Nummer eins. Dann schreibt David in seinem Psalm noch immer von sich, von seinem Seelenzustand, wie er sich fühlt. Ja? In dem Fall, ich brauche Befreiung oder dieses Aber. Und dann kommt der dritte Aspekt immer, befreie mich von meinen Feinden, mein Gott. Mein Gott, und das kommt hier auch wieder zum Ausdruck. Im Psalm 59 sagt er, aber Gott der Herrscher, du bist meine Stärke, meine Festung. Und hier heißt es, werden, ja, das ist in der Zukunft geschrieben, es wird sich ändern, das Blatt wird sich wenden. Ich sehe das wie so vom Bild her gesehen, dachte ich so, ja, da ist der Feind, da ist die Bedrohung, hier bin ich und hier ist die rote Linie. Oder ich muss so denken, wo es letztes Mal der Wilhelma war, ja, stehst du diesem Löwen gegenüber, aber der ist hinter Gitter. Das ist mir doch egal, der kann mir nichts tun, der kann knurren, wie der will. Versteht ihr? Das sind diese Gittern davor, dieser Feind, also ist ja kein Feind, ist ein lieber Löwe, ja, der kann ja eh nicht mehr so viel machen, als wäre er in der freien Wildbahn, aber er tut mir nichts. Und im Leben, das ist Davids Konzept immer. Er sagt, ja, der Feind, er ist da. Ja, ich bin hier voll der Loser. Ich komme nicht gegen diesen Feind an. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Aber Gott. Und das sehen wir hier auch wieder in diesem Ding. Ja, mit anderen Worten, du hast Betrug, Lüge und Gewalt gesetzt und hast erstmal gewonnen. Du hast auf Reichtum, Kompetenz und Sicherheit vertraut. Das lesen wir hier. Und du hattest Erfolg. Und ich stehe da wie ein Depp, wie ein Loser. Aber das Blatt wird sich wenden. Warum? Denn ich habe Gott auf meiner Seite und Gott gewinnt immer. Ja? Das heißt im Vers 8, sie werden über ihn lachen. Es gibt ja dieses Sprichwort, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das ist damit gemeint, ja, bei diesem Sprichwort. Und im Vers 10 heißt es dann noch, ich aber bin wie ein grüner Olivenbaum im Haus Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes immer und ewig. Das bringt er hier nochmal zum Ausdruck. Feind, ich, eigentlich völlige Verzweiflung am Ende, aber ich vertraue auf Gott und Gott hat die Oberhand. Und darum werde ich dich, Vers 11, preisen, weil du es getan hast. Und auf deinen Namen, denn er ist gut, werde ich harren vor deinen Frommen. Ich halte daran fest, weil ich weiß, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich weiß, Gott wird mich schützen. Er ist bei mir. Und wenn die Situation menschlich gesehen völlig anders aussieht, und hier ist der springende Punkt. Hätte David an dieser Stelle das nicht gemacht, hätte David an dieser Stelle einfach gesagt, bringt doch sowieso nichts. Gott, wo bist du denn? Jetzt muss ich noch nach den Moabitern fliehen. Wo warst du denn? Jetzt habe ich schon so oft gebetet. Jetzt habe ich schon Psalmen hier verfasst, einen nach dem anderen. Aber wo bist du denn? Wo ist er denn, Gott? Mit Sicherheit hat er auch diese Gefühle gehabt. Aber er richtet sich ganz auf Gott aus. Und interessant heißt es jetzt hier auch im Vers 10, ich vertraue auf die Gnade Gottes immer und ewig. Ich vertraue nicht auf mich, auf meine Kraft. Ich vertraue nicht auf meine Frömmigkeit. Ich vertraue nicht darauf, dass ich so heilig bin. Er wusste auch, dass er ein paar Dinge gedreht hat und das ist ihm richtig reingegangen, dass er eigentlich nicht ganz unbeteiligt war am Tod dieser Priester. Weil eigentlich hat er ja gelogen. David war ein Mensch wie du und ich, aber er steht vor Gott und er sagt, Gott, du siehst, was hier passiert ist. Es ist nicht wegen mir, es ist aufgrund von deiner Gnade. Und ich möchte einfach diese verbleibende Zeit mit euch über den Feind sprechen, über Dirk, weil mir der Name so gut gefällt. Ja? Nein, ich möchte nicht über Doeg allein sprechen, ich möchte mit euch über drei Feinde sprechen. Und du sagst, ich sehe aber hier nur einen. Lass uns die mal anschauen. Drei Feinde. Also zum einen, den ersten Feind, der ist offensichtlich, das ist der Doeg. Ich will jetzt mal über deinen Doeg sprechen. Doegs gibt es nämlich auch heute. Es gibt globale Doegs und lokale Doegs. Ja? Ein globaler Doeg ist zum Beispiel für die Menschen, die gerade unter dem Druck von der IS leben. Ja? Diese Menschen fühlen, sie sind umgeben von lauter Doegs, die sie umbringen wollen. Feinde, bösartige Menschen, die Zerstörung, Hass und Gewalt auf der Agenda haben. Und für sie bleibt nur noch ein Ausweg, die Flucht. Und teilweise begegnen sie hier auch wieder irgendwelchen Doegs. Ja? Oder Christenverfolgung ist nach wie vor ein richtig krasses Thema. Viele Menschen, die meisten Christen weltweit, werden verfolgt. Nicht, weil sie so schlecht sind, sondern einfach, weil sie Christen sind, weil sie sich zu Jesus bekennen. Auch das ist was richtig Krasses. Das kann unsere Gesellschaft sein. Für die Amerikaner ist es jetzt, sie müssen sich jetzt entscheiden, welchen der beiden Doegs sie jetzt wählen. Ja? Wenn du mal siehst, ist es echt ein Ding. Ja? Wählen wir den kleineren Doeg oder den größeren Doeg? Das ist für sie jetzt echt ein Riesending, auch für viele Christen. Was machen wir denn jetzt in dem Dilemma? Ich lese zurzeit die Biografie von Dietrich Bonhoeffer, der sich dem Mainstream des zunehmenden Nationalsozialismus aussetzen musste, mehr oder weniger. Es blieb gar nichts anderes übrig. Sogar so weit, dass seine eigene Kirche, er sprach von der braunen Synode, ja, seine eigene Kirche war durchsetzt mit Nazis, die da waren und ihm das Leben schwer machten, ihn gedrängt haben in die bekennende Kirche und dann auch wieder Druck ausgeübt haben. Für ihn war das, er war umgeben von Doegs. Mainstream ist ja auch wieder heute so ein Thema. Wenn du nicht denkst, wie unsere Gesellschaft denkt und du denkst quer, dann erlebst du auch sehr schnell, wie diese globalen Doegs an dich rankommen. Aber es gibt natürlich auch lokale Situationen. Und mit lokal meine ich ganz gezielte, ganz Bedrohungen, die sehr nah an dir dran sind. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Pastor in der Region, der zu mir kam und erzählte mir, wie er sein ganzes Herzblut, seine Zeit und sogar sein Erbe in den Gemeindeaufbau gehängt hatte. Er hat sogar ein Haus gebaut, dass er ständig die Gemeinde bekochen konnte. Ja? Hat er so ausgerichtet, dass da möglichst viele Leute kamen. Er hat also jeden Sonntag oder die Woche über die Halbgemeinde eingeladen zum Kochen. Shame on me. Ich bin jetzt nicht so der Koch, aber okay. Auf alle Fälle sieht er sich plötzlich einer Verleumdungskampagne ausgesetzt innerhalb der Gemeinde. Und innerhalb kürzester Zeit gibt es eine Gemeindeversammlung und er wird per Zweidrittelmehrheit mal gerade so fristlos entlassen und steht auf der Straße. Ey, wie fühlt man sich da? Versteht ihr? Dann hast du plötzlich Menschen, die du lieb hattest und du siehst dich von Doegs gegenüber konfrontiert, wo du nie den Eindruck gehabt hast, dass es jemals passieren konnte. Verderben plant deine Zunge wie ein geschliffenes Schermesser. Du hast alle Worte des Verderbens geliebt, betrügerische Zunge. Das kann Verschiedenes sein. Hier sind einige, mit denen habe ich gesprochen. Du wirst gemobbt im Geschäft. Oder vielleicht ist es so, dass du Vorgesetzter bist und du merkst, deine Untergebenen meiden dich. Die machen einen Bogen um dich rum. Oder du wärst rausgeworfen. Hier gibt es Leute, die wurden aus der Familie rausgeworfen, nur weil sie an Jesus glauben. Oder sogar dein Partner zeigt dir die kalte Schulter oder verletzt dich, also der Doeg im eigenen Haus. Und da kommen wir zum zweiten Feind. Nicht zu deinem Partner. Ja, da können alle Singles mal durchatmen. Sondern der erste Feind, dein Doeg, der zweite Feind, und da muss ich sagen, tatsächlich finden wir das hier nicht im Text. Das ist nämlich deine Natur. Finden wir hier nicht im Text. Aber es ist wichtig, dass wenn wir über die Döks reden, die uns gegenüberstellen, stehen, einfach mal innehalten, denn in jedem Konflikt, den wir haben, könnte es sein, dass das auf mich zurückfällt. Ja, ich will das gleich auch versuchen zu erklären. Also wir sagen, wow, klasse, sehe ich genauso, ich habe den Dök und den Dök und den Dök und vielleicht sieht der andere dich als Dök. Und zwar heißt es im Römer 7, und da könnt ihr mal aufschlagen, Römer 7, Vers 18, schreibt Paulus, ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, was ich tun will, sondern das Böse, das ich tun will. Das ich nicht tun will. Vers 23. Doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu einem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Der Dök in mir drin. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es nicht selten, dass ich merke, dass das, was hier steht, in mir abläuft, wie so ein innerer Kampf. Ich merke das auch am besten in der Ehe. Ja, neulich auch wieder. Ich will gut dastehen, also rede ich mich raus. Ich rechtfertige mich, ich klage an oder ich nutze die Schwächen des anderen. Und jetzt fragt dann mal Sarah, wie sie mich sieht. Dök. Ja? Dök. Ich hoffe jetzt nicht, dann packt sie Psalm 52 aus und kann das beten von Herzen, weißt du? Und ich hoffe jetzt nicht, dass sie Vers 7 betet, wo es heißt, Gott wird dich zerstören. Ja? Aber merkt ihr, dass so Dinge können passieren? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Wenn ich mich schnell angegriffen fühle und unterlegen fühle, dann werde ich mich immer rechtfertigen müssen, um fehlerlos dazustehen oder als Sieger da rauszukommen. Und dann bin ich aber der Dök. Weil das, was ich einsetze als Waffe oder als Mittel, kann schnell dem anderen schaden. Oder wenn meine Natur Minderwertigkeit ist, dann wird mein Ziel sein, dass ich beachtet werde. Und alle anderen, die das nicht würdigen, sind Dök. Ich fühle mich angegriffen. Aber das Problem ist nicht der andere, das Problem muss ich bei mir selbst suchen. Versteht ihr? Das kann manchmal so eine Geschichte sein, weil Dinge nicht im Gleichgewicht sind. Bei Dök ging es darum, David ganz bewusst zu schaden. Und man fragt sich, warum um Himmels Willen war das so? Was hat denn der Dök gefressen am David, dass er ihn unbedingt verraten wollte? Er wusste doch, dass der Saul einfach völlig gestört war. Wir wissen es nicht. Vielleicht fühlte er sich irgendwo bedroht, vielleicht fühlte er sich in Konkurrenz. Ja? Ich meine, wir wissen, dass David eine steile Karriere hingelegt hat und vielleicht hat er irgendwann am Weg den Dök überholt. Keine Ahnung. Neid, Gefühl der Unterlegenheit, solche Dinge können dazu führen, dass wir selbst zu Döks werden oder halt eben den anderen so sehen. Und so können halt tatsächlich Ehen, Beziehungen, Gemeinden und Menschen zerstört werden. So können Spannungen entstehen und da müssen wir aufpassen. Ja, auch manchmal haben wir die Konflikte auch in Ehen drin. Manchmal erlebt man das so im Gespräch und der eine, du hast den Eindruck, ja, er ist jetzt wirklich der Geistliche und der andere ist der Ungeistliche. Und das wird dann auch so ein bisschen kommuniziert im Verhältnis, aber in Wirklichkeit ist es so, dass dieser vermeintlich Geistliche manchmal diese Waffen einsetzt, um den anderen fertig zu machen. Und obwohl er so fromm ist, obwohl er so gut Argumente, biblische Argumente hat, fühlt die andere Person sich in die Ecke gedrängt. Also das ist ein Riesenthema und deswegen muss man da aufpassen. Gerade auch hier ein bisschen prophylaktisch, ja, dass du nicht sagst, Amen dazu, ich bin David und mein Partner ist der Dök. Ja? Also ganz heißes Eisen. Ich soll das eigentlich nicht sagen, hat Sarah gesagt, aber ich sage es trotzdem. Ich habe vor ein paar Tagen einen Facebook-Post eines übergewichtigen Amerikaners gesehen. der in die Kamera echt rein heult, dass seine Mutter ihn auf Zwangsdiät gesetzt hat. Und er so, pray for me. Ja, das ist also richtig, richtig cool, das Ding. Und dann sagt er so, ich werde bedrängt, so bedrängt von meiner eigenen Mutter. Die hat einen ganzen Kühlschrank leer geräumt. Und dann so zwischendurch, Satan, get behind me. Ja, Satan, weiche hinter mich. Also richtig geistlich eigentlich. Und deswegen, das ist mir ein Anliegen, dass wir in diesem ganzen Feindesgewusel den Feind gegenübersehen, den Feind vielleicht meiner eigenen Natur. Und dann haben wir das dritte und letzte, das ist der eigentliche Widersacher. Ich sehe in den Psalmen, die David hier hatte mit seinen Feinden, einen viel tieferen Konflikt. Und das ist auch der Grund meiner Überzeugung nach, warum David manchmal so krass ist, also in seiner Wortwahl. Wende mal diese Sätze an, die du hier siehst, hier im Psalm 52, im Blick auf den Teufel selbst. Ja, wenn er zum Beispiel sagt, Verderben plant deine Zunge, wie ein geschliffenes Schermesser, du Lügner. Du hast das Böse mehr geliebt als das Gute, die Lüge mehr als gerechtes Reden. Du hast alle Worte des Verderbens geliebt, du betrügerische Zunge. Gott wird dich zerstören, für immer. Ich bin davon überzeugt, dass David hinter dem Feind Saul den eigentlichen Widersacher sah, nämlich den Teufel. Das merkst du auch. David hatte mindestens zweimal die Gelegenheit, Saul zu erledigen. Und jeder dachte, boah, das ist ja der krasse Feind von David. Und dann hatte er das und dann sagten sie, jetzt mach ein Blatt, schneide ihm die Kehle durch. Und David sagt, sag mal, tickt dir noch richtig? Ich werde nie meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Und als Saul stirbt, schreibt er gerade einen Psalm zu Ehren von Saul. Keiner war so wie du. Und du denkst, hä? Warum? Weil David, und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel für unsere Konflikte, weil David hinter dem Konflikt mit Saul, hinter dem Konflikt mit Doeg, den eigentlichen Widersacher sah, den Teufel. Das ist nämlich der Widersacher, der auch unsere Natur immer wieder antriggert. Ja? Mein Fleisch, meine Natur uns zur Sünde verleiten will. Das ist der, der dieses Big Picture versucht, hinter meinem Rücken zu machen. Und das tut er auch durch die ganze Bibel durch. In Epheser 6, Vers 2 formuliert Paulus das so. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und da macht er einfach eine Pauschalaussage. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Denn dein Kampf mit deinem, das ist nicht der Kampf gegen deinen Doeg. Es ist nicht der Kampf gegen deinen Chef. Es ist nicht der Kampf gegen deine Mitarbeiter. Es ist nicht der Kampf gegen deinen Ehepartner oder gegen die Eltern oder was auch immer. Der eigentliche Konflikt spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und so wird der Teufel bezeichnet, ja? Fürst dieser Welt, Feind Gottes, unser Verkläger, Diabolos, Verleumder. Er steckt dahinter, er ist der große Durcheinanderbringer. Und darum brauchen wir den Segen Gottes. Das macht er manchmal ganz direkt. Letzte Woche bekam ich eine Mail von unseren Missionaren in Rumänien, Damaris und Livio. Sie schrieben, wir werden oft vor einem Einsatz massiv geistlich angegriffen. Also wenn Sie immer so einen Missionseinsatz haben, gehen zu den Roma-Dörfern. Gestern blockiert unser Torschloss, wir konnten nicht weg. Danach fällt unser Laptop beim Ringkampf der Kinder vom Tisch, kaputt. Hat natürlich auch dementsprechend dann was ausgelöst. Alle Daten weg. Genau das Gleiche passierte vor ein paar Monaten. Dann kamen versprochene Spenden für ein neues Einsatzfahrzeug nicht rein und. Und da kommt ein Ding auf ein anderes, dum, dum, dum. Und du musst sagen, das kann ja kein Zufall mehr sein. Oder wenn wir hatten letzte Woche eine Klausur, wir haben immer alle zweimal im Jahr eine Klausur und kommen dann zusammen. Und wir erleben ganz häufig, dass vorher irgendwas passiert. Wir müssen wirklich unsere Familien unter den Schutz vom Blut Jesu stellen, wenn du weißt, was ich damit meine. Und da passiert oft so komische Sachen. Da bekommt zum Beispiel einer auf der Hinfahrt eine Emergency-Nachricht aus dem Geschäft. Jetzt, hier, sofort. Ja? Also es hätte ja letzte Woche kommen können oder vor 2 Monaten. Nein, jetzt hier sofort handeln. Am besten gerade abbrechen, Klausur. Ja? Und solche Dinge passieren manchmal, dass du sagst, Moment mal, da steckt etwas anderes dahinter. Er macht es direkt, unser Feind, er macht es aber auch indirekt. Und dazu benutzt er Umstände, er benutzt Menschen, er benutzt vielleicht ganz, ganz liebe Menschen, die mir nahestehen, und er benutzt meine eigene Natur. Und ich erlebe das oft. Und darum muss ich da auf der Hut sein. Das ist der entscheidende Punkt. Und das kann dir auch helfen, etwas entspannter umzugehen mit den Döks um dich herum, ja, und vielleicht mit deinem eigenen Dök in dir drin. Dass du dich fragst, warum ist das jetzt gerade? Das müssen wir uns antrainieren, dass wir nicht immer sofort wie eine Tarantel reagieren, wenn irgendwas auf uns zukommt, wenn jemand eine Aussage macht und oder eine Mail schreibt oder so irgendwas, dass wir dann gerade so furchtbar in die Ding gehen, sondern vielleicht dahinter dieses große Bild sehen. Was könnte dahinter sein? Einfach mal durchatmen. Und das ist eigentlich der springende Punkt, die Anwendung von dem Ganzen her. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit diesen 3 Feinden um? Mit dem Feind um mich rum, mit dem Feind in mir drin und mit dem eigentlichen Feind. Paulus schreibt im Römer 7, einfach auch ausgehend von seinem eigenen Dilemma, wir haben das eben ja auch gehört, ja, das, was ich nicht will, tue ich, und das, was ich will, tue ich nicht. Das sagt er im Römer 7, Vers 24, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Hört sich erstmal trostlos an, ja? Aber die Antwort, die folgt auf dem Sprung. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist genau das, was David hier macht. Ich muss oder du musst dir die Fakten vor Augen führen. Und dafür hat Gott uns eine Rüstung gegeben. Epheser 6, Vers 11, legt die Rüstung an. Ja? Paulus sagt das im Angesicht dieser Bedrohung, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben und so weiter, haben wir eben gelesen. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels direkt oder indirekt durch meine Natur, durch andere standzuhalten. Und genannt wird dann unter anderem im Vers 16 und 17 das Schwert des Geistes. Das ist das Wort, Bibel, der Helm des Heils, die Erlösung und der Schild des Glaubens, sprich dein Glaube. Und genau das erleben wir beim David hier in dem Psalm 52. Wenn es hier um das Schwert des Geistes geht, da heißt es im Vers 7, Gott wird dich auch zerstören, für immer. Er wird dich niederschlagen, herausreißen. Oder Vers 8, und ich, oder sie, er meint damit sich, und ich werde über ihn, über dich lachen. Und das spreche ich dir hier zu. Was immer dein Dök ist, was immer deine Bedrohung ist, dein Gegenüber, du selbst oder der Teufel direkt, es gibt ein Danach und daran muss ich festhalten. Und ich muss mich einfach da festkrallen. Und deshalb haben wir die Bibel. Deswegen haben wir Gottes Wort, deswegen haben wir die Aussagen, darum singen wir diese Lieder, die musst du, ich sage bewusst, musst du, wenn du diesen Sieg haben willst, echt in dich reinnehmen, inhalieren. Darum sollten wir jeden Tag Gottes Wort aufnehmen. Es geht nicht darum, du musst stille Zeit machen oder du musst die Bibel durchlesen. Das ist Quatsch, das führt mich automatisch in die Gesetzlichkeit. Sondern Gott hat uns so viele Tatsachen gegeben und hier in den Psalmen haben wir das zum Beispiel. Und es ist wichtig, das nennt die Bibel das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes, das proklamierte Wort Gottes, das ausgesprochene Wort Gottes, das bekannte Wort Gottes. Diese Dinge festmachen. Neulich mit einem gesprochen, hat ein Gebetstagebuch und schreibt sich diese Dinge rein, auch diese Dinge, die erhört wurden, und hält das immer wieder, liest das immer wieder durch. Es können ganz verschiedene Sachen sein. Wenn du diese Waffen nicht benutzt, das als Christ nicht tust, kannst du natürlich als Christ weiterleben, aber du wirst ein schwaches Christsein führen und du wirst ständig konfrontiert sein mit deinen Döks um dich rum, mit deinem Dök in dir drin und mit dem, den du eigentlich nicht mit eigenen Waffen besiegen kannst. Das Schwert des Geistes. Und wenn du da Schwierigkeiten hast, dann ist es wichtig, dann geh zu jemandem hin, der dir hilft. Vielleicht symbolisch, wo David zum Ahimelech geht und lässt sich das Schwert Goliaths geben. in dem Haus Gottes. Darum kommen wir zusammen als Gemeinde, darum machen wir Lobpreis, ja, wir machen Lobpreis, wir beten Gott an, wir suchen ihn. Darum entscheide ich mich, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt im Auto? Ziehe ich mir irgendwelchen Antenne 1 Schmu rein oder höre ich die Bibel oder höre Worship oder mache den Kasten mal ganz aus und suche Gott? Natürlich ist das Arbeit, aber es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus, weil es wird was in dir passieren. Es wird was in dir auslösen. Bei David war das gar nicht sichtbar gewesen im Moment, aber allein die Tatsache, dass er dieses Gebet beten konnte, ist die Tatsache, dass sich das gelohnt hat. Und dann ist es nicht einfach so, Bibel zu lesen oder das zu proklamieren oder das zu glauben oder das festzumachen, sondern der Helm des Heils zu ergreifen. Interessanterweise sagt David im Vers 10 hier: Ich aber bin wie ein grüner Olivenbaum im Haus Gottes. Das spricht er einfach so aus. Ich bin. Olivenbäume sind mit die Bäume, die am längsten Lebensdauer haben. Wisst ihr was die Olivenbäume teilweise für eine Lebensdauer haben? Wie alt die werden? Mach mal einen Schlag. 4000 weiß ich nicht, aber 2000 auf jeden Fall. Und David nutzt das ganz, ganz hier, Blatt, ich bin ein Olivenbaum und ich bin kein dürrer Olivenbaum, sondern Olivenbäume haben die Art, dass sie immer grün bleiben. Und ich bin ein grüner Olivenbaum und ich habe sogar noch Frucht, obwohl ich in der Höhle sitze, obwohl ich nichts habe. Ich kann mit Dürre umgehen. Warum? Ich habe den Helm des Heils auf. Ich bin. Jesus hat ganz oft gesagt, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weinstock, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Tür und so weiter. Warum? Weil er alles das erfüllt hat, um uns die Möglichkeit zu geben, in Christus zu sein. Und dieser Helm des Heils, da begebe ich mich drunter. Es heißt im 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, ist er eine neue Natur? Ja? Kommt was Neues in ihn hinein, in mein Dök-Leben rein? Etwas Neues, das Alte ist vergangen, das hat verloren eigentlich. Und ich kann mich immer wieder da unter Christus begeben. Der Helm des Heils, der Helm ist ja etwas, wo ich mich reinbegebe. Ich bin in Christus. Und das ist der Glaube in erster Linie. Das erlebst du dann, das siehst du dann auch hier im dritten hier, der Schild des Glaubens. Ohne Glaube geht das nicht. Und dieser Helm hat noch etwas Wichtiges. Wenn du jetzt auf die Mütze kriegst, aufs Hirn kriegst, dann kriegst du nicht du es aufs Hirn, sondern der Helm erstmal. Ja? Das heißt, Jesus nimmt das persönlich. Wenn du an Jesus glaubst, Jesus, du bist für mich ans Kreuz gegangen und ich glaube an dich. Ich habe mich taufen lassen auf deinen Namen, rein, mit Christus gestorben, mit Christus auferweckt. Ich nehme dein Mahl, ja? Ich nehme Christus auf in mich, das Brot, den Saft und so weiter, das zeigt uns, was das bedeutet. Ich bin in Christus. So, und wenn jetzt jemand kommt, schadet, ein Dök, der schadet nicht in dir in erster Linie, sondern in erster Linie schadet er Gott. Kurz vorher ist der Prophet Samuel maßlos enttäuscht worden und degradiert vom Volk. Das sagt Gott zu ihm in 1. Samuel 8, Vers 7. Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Und dann kommt das Entscheidende. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Und das sich mal auszumalen, das, was da an Anfechtungen, an Angriffen auf dich zukommt, das trifft in erster Linie Jesus. Das trifft Gott. Wenn du dich immer wieder unter diesen Helm des Heils begibst. Weil wir können nicht mit unseren Minderwertigkeiten irgendwie mal umgehen. Dazu braucht es natürlich auch Beratung. Dazu braucht es, sich das mal reflektieren zu lassen und darüber zu sprechen und das Problem zu erkennen. Aber dann wirklich auch zu Gott hinzugehen, wie David das erlebt hat, und sich von ihm Hilfe zu holen und den Schild des Glaubens zu ergreifen. Vers 10, der letzte Vers. Ich vertraue auf die Gnade Gottes immer und ewig. Nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Das ist so ein starker Satz. Ich vertraue nicht auf meine Kraft. Ich vertraue nicht auf meine Position. Das ist alles Schall und Rauch. Es kann so schnell weggehen. Ich habe euch dieses Beispiel von diesem Pastor genannt. Ey, wenn er nicht wirklich sein Leben auf Jesus ausgerichtet hat, mit Jesus lebt, dann wird das alles wie eine Seifenblase platzen. Und er wird sagen, pff, und was war das jetzt? Und darum kann dieser Prozess, den David hier erlebt hat, den kannst du immer wieder neu erleben. Und das ist wichtig, dass du diese Dinge für dich ganz persönlich besprichst und umsetzt, so wie wir es hier auch vorhin gelesen haben. Diese Rüstung anzulegen im Gebet, im Gespräch mit anderen, dich zu reflektieren und zu sagen, okay, wo habe ich das ergriffen für mich ganz persönlich im Alltag? Du gehst in die Alltagssituation rein, wenn du morgen früh auf die Arbeit fährst, kommst in dieses Feindesgebiet rein, dass du dich sammelst vor Gott, ja, dass du ganz bewusst dieses Schwert des Geistes ergreifst, dass du sagst, ich spreche da einfach den Frieden Gottes rein. Gott hat mir das zugesagt. Du liest vielleicht einen Abschnitt hier, Psalm 52 und sagst, und das nehme ich jetzt mit. Und da glaube ich dran. Ich ergreife den Schild des Glaubens, das heißt, damit werden wir alle feurigen Pfeile des Bösen auslösen. Oder den Helm des Heils. Jesus, ich stelle mich unter deinen Schutz. Und ich erwarte einfach, dass dieser Schutz hält, dass er mir nicht schadet, wenn diese feurigen Pfeile geflogen kommen. Lass uns das jetzt einfach tun. Ich möchte uns ermutigen, dass wir das nochmal ganz festmachen, jeder Einzelne für sich und das zu Jesus bringen. Lass uns aufstehen. Und ich möchte jetzt ganz bewusst das hier auch aussprechen vor meinen Brüdern und Schwestern, dass wir in deine Kleiderkammer gehen und erstmal auch ablegen, was wir an Selbstschutz aufgebaut haben. Das ist manchmal so wichtig, an falschen Dingen, die uns anhängen, die wir aufgebaut haben, weil wir Angst haben, wir werden von Döks bedroht und sind so selbst zum Dök geworden. Jesus, ich möchte jetzt alles fallen lassen, alle äußeren künstlichen Schutzmauern. Alle Fehlvorstellungen. Hey, ich möchte einfach in deinem Licht stehen. Manches Dinge erkenne ich gar nicht persönlich. Ich möchte jetzt einfach vor dir stehen und ablegen. Fallen lassen. Und ich weiß, hier sind einige, die sind so im Tief drin, dass sie gar nichts mehr anhaben. Und das ist die beste Voraussetzung, jetzt in die Kleiderkammer Jesu hineinzukommen und die Rüstung wieder neu anzulegen, die Gott für dich bereithält. Und damit wirst du in der Lage sein, Epheser 6,11, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Ich ergreife jetzt das Schwert des Geistes, weil es ist das Wort Gottes. Wir haben eben die Dinge gehört, Gott und ich, halte mich daran fest. Es wird ein Ende geben. Du wirst das Blatt wenden. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich werde an deinem Wort festhalten. Ich werde dich nicht verlassen. Und ich ergreife den Helm des Heils, sprich die Erlösung. Jesus, ich glaube, dass du gekommen bist, um mich aus den Krallen Satans rauszuretten, der eigentliche Widersacher ist. Ich ergreife den Helm des Heils, dass ich in Christus bin und mit neuen Augen sehe, wo ich zum Dök geworden bin oder wo diese Döks um mich herum mich dazu gebracht haben, dass ich nicht mehr der bin, der ich eigentlich sein sollte. Und ich nehme deine Erlösung neu in Anspruch. Ich bin eine neue Kreatur und ich bin in Christus geheiligt. Ich glaube an dich, Jesus. Und wenn du jetzt hier bist, dass du das noch nie getan hast, dann wäre das alles Schall und Rauch, wenn du nicht persönlich dein Leben Jesus öffnest. Und dann lade Jesus ein, sag, Herr, bis jetzt habe ich das alles selbst in die Hand genommen und ich öffne dir jetzt einfach mein Herz. Komm du in mein Leben, da ist so viel durcheinander, da ist so viel an falschem Denken, an Feindschaften auch und was auch immer. Komm in mein Leben, mach du mich neu. Bestimme du meine Natur, ändere du das, krempel du das um. Ich möchte meine Schuld bekennen, meine Sünde bekennen, meine Fehlziele bekennen. Alles das, was da in mir drin ist, was nicht so ist, wie es sein sollte. Reinige du mich, heile du mich und mach mich zu einem neuen Menschen, dass ich ein Segen sein darf für andere. Und so kannst du diesen Schild des Glaubens ergreifen. Schild des Glaubens. Du musst keinen großen Glauben haben. Du nimmst einfach dieses Schild Gottes, dieses, was er dir anbietet. Er sagt, versuch's doch einfach mal, vertrau mir. Und vielleicht bedeutet das für einige von uns, die sich ein Schild längst in die Ecke geschmissen haben, ihn wieder neu zu ergreifen. Gott wird zum Ziel kommen. Vielleicht ist es für dich gerade 5:05. Lass uns Gott jetzt anbeten, ihn suchen. Und ich möchte dich einladen, dass die Beter hier vorne stehen, hier vorne an der Ecke. Sieht dich keiner, wenn du nach vorne kommst. Und vielleicht willst du einfach nochmal neu gesegnet werden. Das brauchen wir alle. Eigentlich jede Woche neu. Und lass für dich beten, lass dich segnen. Wir beten jetzt Gott an.